Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehen und Hören. Der Gesprächsfaden reißt nicht ab und deshalb spreche ich diese Woche gleich nochmal mit Philipp, der ja sowohl im Raps als auch im Mais zu Hause ist und da überschlagen sich ja gerade die Ereignisse. Draußen steigen die Temperaturen, die Sonne kommt immer mehr raus und eigentlich weiß man in der Praxis gar nicht, wo man genau anfangen soll mit den Maßnahmen. Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine fachliche oder rechtliche Beratung. Philipp, wie nimmst du das gerade draußen wahr, wenn du unterwegs bist?
Ja, es hat sich jetzt, wie du sagst, Thomas, alles sehr, sehr verzögert. Wir haben eine relativ späte Maisaussaat aufgrund der immer wieder anfallenden Niederschläge. Ging es jetzt dann doch länger, bis die Leute aus den Startlöchern kamen und den ersten Mais gelegt haben. Einiges ist jetzt auch schon im Boden. In den frühen Regionen, in den späteren Regionen werden die Böden noch vorbereitet, insofern es dann geht, beziehungsweise standen jetzt auch viele Herbizidmaßnahmen im Getreide, aber auch schon die ersten Fungizidmaßnahmen im Getreide an, weil sich durch diese Witterung alles aufgeschoben hat. Und mit den ersten guten Tagen, die du jetzt angesprochen hast, also schön Wetterphasen, war richtig was los und draußen auf den Feldern hat es, glaube ich, überall gebrummt.
Was glaubst du denn, hat das jetzt auch ganz konkret auch für Konsequenzen für die Ackerbaustrategie, die man sich vielleicht jetzt im Winter so schön ausgemalt hat und jetzt wird man vielleicht ein Stück weit überrumpelt, weil man ja auch gar nicht über gleichzeitig aktiv werden kann. Also auch Zuflug von Käfern im Raps ist ein Thema. Man ist eigentlich am Saatbett bereiten für Rüben, für Mais, für die ganzen Sommerungen. Kriegt man das überhaupt alles gerade zusammen?
Ja, ich glaube, da muss man schon schauen, dass man sich ein Stück weit organisiert und auch priorisiert. Meine Getreidebestände zum Beispiel, dass ich die im Blick habe, dass ich sehe, hey, der Mehltau nimmt hier schon überhand, Septoria beginnt. Das kann ich im Nachhinein nur noch schlecht bekämpfen. Ich muss jetzt hier eine Behandlung setzen. Ist vielleicht dann in der Prio ein Stück weit höher, wie den Mais eine Woche früher zu legen. Auch wenn ich generell ein Fan davon bin, nicht zu spät mit der Maisaussaat zu starten, glaube ich, ja, da würde der Mais bei mir in der Prio verlieren. Genauso die Rapsblütenbehandlung. Wir haben da auch einen relativ engen Zeitraum. Schau mal zurück ins letzte Jahr. Da hat der Raps, glaube ich, fast eine Woche nur geblüht. Das heißt, in der Vollblüte ist eigentlich der richtige Zeitpunkt dann auch, um die Blütenbehandlung zu setzen. Da wäre bei mir auch die Prio wahrscheinlich jetzt drauf. Ja, und somit würde die Maisaussaat ein Stück weit zurückrutschen.
Ich hatte es ja eben schon eingangs kurz gesagt, du bist sowohl im Raps als auch im Mais zu Hause. Ich habe das Gefühl, wenn es jetzt, du hast es gesagt, Maisaussaat könnte im Zweifelsfall ein bisschen weichen, dass bei vielen Landwirten immer noch eher so der 20. April als Datum sehr, sehr fest im Kopf verankert ist, von dem man irgendwie gar nicht loskommen möchte. Und eigentlich weiß man ja, der Mais braucht vor allem halt eine gute Bodentemperatur. Was sagt man, um die 10 Grad? Und die haben wir ja teilweise bei den kalten Temperaturen ja noch lange nicht erreicht. Je nachdem, in welcher Region man so schaut. Wie würdest du das, was wäre da konkret auch deine Empfehlung, wenn es jetzt halt eben auf die Maisaussaat zugeht?
Ja, also ich glaube, da hat sich in der Vergangenheit einiges verändert. Wir sind im Mais durch den Verlust auch von effektiven Beizen, das Thema hatten wir ja letztes Mal schon, im frühen Stadium des Maises oder direkt nach der Aussaat ist einfach der Schutz nicht mehr so hoch, wie er vielleicht in der Vergangenheit war. Und dadurch müssen wir dem Mais eine rasche und zügige Jugendentwicklung ermöglichen. Wie ermöglichen wir die? Da ist das, was du gerade angesprochen hast, ihn in eine warme Bodentemperatur reinzusetzen, wo er Minimum 10 Grad, also 8 bis 10 Grad, sagt man, da kann es dann losgehen, da beginnt er zu keimen. Da schiebt er dann auch, dass er da die optimalen Bedingungen hat und sich dann auch von vornherein sehr schnell entwickelt, da er in diesem jungen Stadium nur bedingt noch geschützt ist und relativ schnell dann aufläuft und den Schädling, wie jetzt zum Beispiel einem Drahtwurm, davon wachsen kann.
Ja, das kann ich auch jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin nochmal empfehlen, auch in die alte Folge nochmal reinzuschauen, reinzuhören, mit wo es eben halt ganz umfangreicher nochmal um das Thema Beizung geht und warum das wichtig ist. Das heißt, Philipp, wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf, wird halt die Bodentemperatur ja auch dadurch, dass wir bei den Beizen eingeschränkter sind, ja auch noch wichtiger, damit wir halt eben einen rasch und damit wir halt schnell irgendwie einen Bestand etablieren, der sich halt auch zuzieht. Und da komme ich eigentlich auch direkt auf einen zweiten Punkt, den ich immer als total entscheidend auch in meiner eigenen praktischen Erfahrung im Maisanbau wahrgenommen habe, ist halt die Pflanzen früh sauber zu halten, also die Konkurrenzdruck niedrig zu fahren, also niedrig zu halten. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Man kann im Vorauflauf, man kann im Nachauflauf mit einer Herbizidmaßnahme aktiv werden. Was sind deine Erfahrungen? Was funktioniert da gut und was wird deiner Praxis auch erfolgreich angewendet?
Ja, genau. Es gibt eigentlich zwei Strategien, die du fahren kannst. Die eine wäre die klassische, nenne ich sie mal, wie sie auf den meisten Betrieben wahrscheinlich der Standard ist, eine Nachauflaufbehandlung, so ab dem 3-Blatt bis zum 6-Blatt-Stadium, was auch ideal ist, weil nach dem 6-Blatt-Stadium der Mais dann in Ruhe gelassen werden muss, also nicht mehr gestresst werden sollte, weil er da sehr, sehr empfindlich ist und auch schon seinen Ertrag anlegt. Und man da mit einer schlecht terminierten Behandlung auch durchaus ertraglich wirksame Schäden provozieren kann im Bestand. Die zweite Variante wäre ein Splitting-Verfahren. Ein Splitting aus Vorauflauf und Nachauflauf. Das war in der Vergangenheit eher ein Spezialthema. Da, wo ich herkomme, aus der Region im Rheingraben, da war es relativ stark schon vertreten, weil man da mit mehreren Hirsewellen zu kämpfen hatte und die teilweise gar nicht besser in den Griff bekommen hat als mit einem Splitting-Verfahren. Durch den letztjährig hat es begonnen, dass TBA, also Terbutilazin, einer der wichtigsten Bodenwirkstoffe in Deutschland, nur noch eingeschränkt eingesetzt werden darf, also in 3 Jahren nur noch einmal beziehungsweise maximal 850 Gramm pro Hektar von diesem Wirkstoff. Warst du gezwungen, deine Herbizidstrategie aus der Vergangenheit vielleicht ein bisschen über den Haufen zu werfen? Und dieser klassische Nachauflauf war dann vielleicht vielen zu vage und hat vielleicht auch nicht überall mehr den Wirkungsgrad dann gehabt, ohne diesen Wirkstoff, wie man es in der Vergangenheit gewohnt war. Und daraus resultierend sind dann viele auch hingegangen, haben gesagt, ja, ich entscheide mich für ein Splitting. Ein Splitting dann aus einer Vorauflauf-Applikation und einer Nachauflauf-Applikation, Vorauflauf hauptsächlich bodenwirksam. Vielleicht noch eine Blattkomponente dazu, wenn ich vielleicht einen Bestand gesät habe, wo die Bodenbearbeitung schon etwas länger her war. Oder zum Beispiel eine Direktsaat vorgenommen habe und dann den Bestand beobachtet habe bis zum 6-Blatt-Stadium. Kommen da vielleicht noch ein paar späte Hirsewellen oder spätere Hirsewellen. Vor allem die Hirse ist es ja, die in Wellen aufläuft und uns dann auch spät nochmal ärgern kann im Bestand. Und ich dann gezielt mit einem klassischen Hirseprodukt, in unserem Haus wäre das zum Beispiel das Laudis, das auch super verträglich ist, zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal nachsteuere.
Du hast jetzt von dem Nachauflauf gesprochen und von dem Splitting-Verfahren, was ich super spannend finde. Geht es denn auch rein im Vorauflauf oder ist es dann, wenn dann nur im Splitting möglich?
Also ich sage mal so, es kann gehen, wenn alle Bedingungen passen. Ich muss für eine Vorauflaufbehandlung ein Top-Saatbeet haben, ein abgesetztes Saatbeet, feinkrümelige Struktur, damit ich dann wirklich auch den Boden ideal benetze und es wirken kann. Ich sollte Niederschläge haben, aber auch wieder nicht zu viel nach der Applikation, um dann auch gewährleisten zu können, dass dieser Bodenwirkstoff in allen Boden, in den oberen Bodenschichten verteilt wird und dann auch ausreichend wirken kann. Und ich darf nicht einen zu humosen Boden, also wo ein zu schneller Abbau des Wirkstoffs frühzeitig beginnt, und auch nicht einen zu leichten Boden haben, wo der Wirkstoff noch unten abgewaschen werden kann. Also es sind schon viele Faktoren, die da reinspielen. Wenn es ideal klappt, kann es auch funktionieren. Der Mais natürlich auch mithilft. Der Mais muss dann schnell vorwärts wachsen, den Bestand schließen, damit kein Licht mehr auf den Boden kommt. Aber kann funktionieren, muss aber nicht. Ich habe ja aber immer noch die Chance, nochmal nachzubehandeln und habe vielleicht in dieser Zeit, wie wir es vorher angesprochen haben, wo viele Arbeiten nacheinander anfallen, mir ein bisschen Luft verschafft mit einem Splitting.
Als ich in der Ausbildung war, da muss ich gerade dran zurückdenken, dass jetzt knapp 10 Jahre her, so ja 2013, ich glaube sogar die Jahre davor, ich schon so lang her, da weiß ich noch, dass wir wirklich mit einer, also wirklich total akribisch mit der Kreissäge über das Feld gefahren sind, um die Maissaat vorzubereiten. Da durfte nirgendwo mehr eine Fahrspur sein. Wirklich, man musste bis auf die Straße kreisen und dann hochheben, dass es wirklich alles perfekt ist und super fein. Und wenn ich jetzt so mal bei den Betrieben schaue, dann ist es teilweise, dann wird zweimal irgendwie mit dem Grubber nochmal ein bisschen aufgerissen und dann der Mais gelegt. Also das heißt, ich glaube, da findet schon auch so ein bisschen, würde mich auch nochmal deine Einschätzung interessieren, so ein gewisser Wandel statt, dass Mais nicht mehr so in der Aussaat behandelt wird wie so die Diva, sondern ihm auch ein bisschen was zugemutet wird. Und dann ist ja auch in der Schlussfolgerung auch die Frage interessant, also dann wird es halt schwieriger im Vorauflauf aktiv zu werden rein, also dann geht es ja wirklich nur mit Splitting, weil man ja sonst wahrscheinlich gar nicht das Unkraut so in den Griff bekommt, weil man vielleicht einfach noch gar nicht so viel mechanisch dann auch unterdrückt hat.
Genau, also das ist schon eine Wandlung, die es gab die letzten Jahre. Auf vielen Betrieben haben ja diese Flachgrubber oder Ökogrubber mit Einzug gehalten, wo dann vielleicht die Vorbereitung statt der Kreiselege jetzt für den Mais macht. Ich habe da ein eher klutiges oder klutigeres Saatbild. Ich habe aber nicht unbedingt per se den Nachteil daraus. Solange ich genug Feinerde an den Mais ranbekomme, dass der schön zugedeckt ist, hat dieses klutigere Saatbild auch den Vorteil, dass einfach mehr Sauerstoff auch in den Boden kommt. Trocknet aber auch schneller aus, dieses Saatbild. Das heißt, der Saathorizont, der feste, dunkle Boden, der wandert schneller nach unten bei dieser Methode. Und ich habe natürlich den großen Nachteil, was du gerade angesprochen hast, dass wenn ich mit Bodenwirkstoffen wie im Vorauflauf arbeite, ich einfach einen deutlich geringeren Wirkungsgrad habe, weil wenn so eine Klute aufbricht, nachdem ich appliziert habe und da sind noch Unkrautsamen drin, die werden wir natürlich dann auflaufen und dann werde ich zwingend eine Nachbehandlung dort auch brauchen. Hat natürlich da immer, gibt es auch wieder ein Für und Wider. Auf der anderen Seite, wenn ich dieses schön kleingekreiselte Saatbeet habe mit viel Feinerde und es kommen 2 Schlagregen nach der Aussaat und dann eine lange trockene Phase, dann werde ich da oben einen Deckel obendrauf produzieren, wo der Mais sich schwer tut, durchzustoßen und der Boden einfach weniger Sauerstoffaustausch auch vornehmen kann. Also gibt für beides Für und Wider und ich glaube nicht, dass es einen Königsweg da gibt.
Ist wie bei so vielen Sachen im Leben, da muss jeder seinen individuellen Weg finden oder da gibt's genau kein richtig und kein falsch. Wenn man jetzt auch mal da draußen schaut, ist ja auch das Problem, dass die Bodenbearbeitungsschritte ja auch relativ nah beieinander liegen, weil halt die Befahrbarkeit ja lange nicht möglich war. Das heißt, jetzt wird irgendwie vielleicht noch ein bisschen Organik gedüngt, dann wird da schnell zweimal durchgezogen und dann der Mais rein. Das heißt, da hatte das Unkraut ja noch gar nicht die Chance, irgendwie vernünftig aufzulaufen und deshalb wird es wahrscheinlich da gar nicht in diesem Jahr in vielen Bereichen ohne eine Nachbehandlung funktionieren. Eine Frage, die sich in dem Moment für mich auch noch dann auftut, ist, wir hatten hier im Podcast schon mal auch über Ungräser ja gesprochen und man nutzt ja eigentlich auch immer ganz gerne Sommerung oder halt auch, ich sag mal, jedes Glied in der Fruchtfolge, um letztendlich auch da Resistenzen bei Ungräsern auch zu minimieren. Inwiefern kann man da bei Mais mit den Behandlungen, die du angesprochen hast, eine Wirkung erzielen?
Es ist ein gutes Thema und Mais ist hier absolut eine Kultur, die eine enge Getreidefruchtfolge mit einem vielleicht starken Ackerfuchsschwanzbesatz und schon resistentem Ackerfuchsschwanz auflockern kann. Einfach, weil es eine Sommerrunge ist, weil ich da mit einer Pflugfurche vorweg arbeiten kann, weil ich im Mais auch die Chance habe, komplett weg von den Sulfonylharnstoffen zu gehen, also eine ganz andere Wirkstoffgruppe mit Trigeton plus Bodenpartner einsetzen kann. Und diese Möglichkeit würde ich als Betrieb, wenn ich wirklich Probleme habe mit resistenten Ackerfuchsschwanz, Windhalm, auch ausnutzen, da ich hier sehr gute Bekämpfungserfolge hinbekomme. Ich kann relativ spät mit der Aussaat reingehen. Und man sieht es auch in den Gebieten, wo wir klassischerweise enge Maisfruchtfolgen haben. Jetzt nochmal da, wo ich herkomme, zum Rheingraben, da war jahrelang und vielen Betrieben Monomais, da gibt es eigentlich kein Ackerfuchsschwanz. Einfach weil da kulturbedingt nie Chance hatte, sich zu etablieren. Also hier absolut Mais als Resistenzbrecher, kann man schon so sagen, ja.
Wenn wir in den Vegetationszyklus vom Mais bleiben, dann ist ja natürlich bei jeder Sorte, die wir wählen, eine gute Jugendentwicklung, die man halt bestmöglich unterstützt, erstmal entscheidend und hat halt ja auch einen wahnsinnigen Effekt letztendlich auf den Ertrag, den ich irgendwie am Ende ja dann habe oder nicht habe. Die Frage ist ja auch, und das ist ja eigentlich immer jetzt auch die zweite spannende Frage beim Maisanbau ist, wie hoch poker ich mit meiner Reifezahl und was ist halt letztendlich, das ist ja immer der Blick in die Glaskugel, was bringt halt letztendlich der Sommer? Also wir haben jetzt, denke ich, ganz gut gefüllte Wasserstände so auf den Flächen, können da, glaube ich, ganz gut erstmal starten, haben auch sicherlich die Möglichkeit, den Mais jetzt auch bei einer guten in ein gutes Saatbett reinzukriegen. Das heißt, der Start ist irgendwie gegeben. Wir haben deine Ratschläge bei der Herbizidmaßnahme befolgt. Das heißt, der Bestand ist sauber, zieht sich schnell zu. Und was kommt dann? Und dann ist ja mal die Sache, das ist ja wirklich immer so ein Pokern, wie hoch, also man möchte irgendwie eine gut voll ausgebildete Pflanze haben. Das heißt, man sollte irgendwie nicht zu hoch pokern mit den Reifezahlen, dass man nachher irgendwie was auf der Strecke bleibt. Möchte es aber natürlich auch schaffen, dass man es irgendwie auch zur Ernte bringt. Also auf dem Betrieb von meinem Schwager hier, also der Familie meiner Frau, die sind jetzt seit kurzem dabei, auch Körnermais auf 400 Höhenmetern anzubauen, was auch sonst die letzten Jahre nie, also davor nie denkbar gewesen wäre, was eigentlich jetzt auch nur durch die hohen Temperaturen ja erst möglich geworden ist und natürlich auch den Zuchtfortschritt. Ja, gerade auch mit Blick auf Körnermais. Wie sollte man sich da aufstellen? Also sollte man da irgendwie einen gesunden Kompromiss finden oder was ist so die perfekte Sorte?
Ja, also ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, das, was du angesprochen hast, eine gute Jugendentwicklung. Und da hat nicht nur dem Klimawandel geschuldet, also den wärmeren Temperaturen jetzt geschuldet, sondern auch vor allem der Züchtung geschuldet, haben wir da extreme Fortschritte gemacht. Also die Hybriden, die wir heute haben, haben vor allem in der Jugendentwicklung einen deutlichen Vorsprung gegenüber der alten Genetik, die es früher gab. Und diese Jugendentwicklung oder diese schnellere Jugendentwicklung und dann auch bessere Etablierung der Bestände und gepaart dann aber auch noch mit den höheren Wärmesummen hat es uns erlaubt, vielleicht in Regionen, wo ich früher maximal einen 220er Silomais gebaut habe, heute auch mich ranzutrauen an einen 250er, der von allein aus dem genetischen Potenzial heraus deutlich höheres Ertragspotenzial mitbringt. Also das war mit Sicherheit ein großer Fortschritt für die Betriebe. Es ist natürlich immer, wenn du auf einem Grenzstandort bist, ein Spiel mit Messerschneide im Silomais-Bereich, ist er schon weit genug, dann zum Zeitpunkt, wo ich häckseln will, kommt der erste Frost, hoffentlich nicht zu früh im Körnermais-Bereich, genauso der Black Layer, also der schwarze Punkt, welcher das Ende der Abreife vom Körnermais eigentlich definiert und ab dem es dann nur noch die Kornfeuchte abnimmt, das sollte auf keinen Fall erst kommen nach dem ersten Frost, beziehungsweise wenn der erste Frost vorm Black Layer kommt, dann haben wir Probleme, dass der Mais noch vernünftig abreifen kann und dann auch Wasser abgibt. Also das ist ein Tipp, den du deinem Schwager da mitgeben kannst. Er soll wirklich darauf achten, dass er zeitig reif wird. Auch die frühere Körnermais-Genetik, die wir heute haben, hat schon, wenn sie ausreichend Wasser hatten, ein sehr, sehr gutes Ertragspotenzial und kann es dann auch sehr gut auf solchen Grenzstandorten heute schon umsetzen, wo früher eigentlich undenkbar war, einen Körnermais anzubauen und dort auch die 100 plus Doppelzentner schaffen.
Würdest du denn sagen, fährt man besser, wenn man sagt, dass ist vielleicht tatsächlich eine doofe Frage, dass man irgendwie lieber einen 250er nimmt und in Kauf nimmt, dass man hier und da ein paar Blessuren hat durch, ich sag mal, niedrige Bodentemperaturen bei der Aussaat oder irgendwie vielleicht am Ende ist die Abreife nicht so perfekt. Oder lieber dann doch den 220er, den man halt immer bei perfekten Temperaturen im Boden bringt und pflegt und ja, sag ich mal, alles bestmöglich handhabt. Also was kann man da sagen, ist, was da eine Strategie ist, die am Ende auch mehr Ertrag bringt?
Ich glaube, du musst da auch einen Mittelweg gehen. Du musst vielleicht ein bisschen Risikomanagement betreiben, taste dich langsam ran mit einem Teil deiner Maisfläche an die höheren FAOs und schau, wie weit du gehen kannst auf deinem Standort. Das wird natürlich von Jahr zu Jahr auch abweichen. Aber schau, dass du deinen Grundstock, das, was du fürs Grundfutter brauchst, das, was du mindestens brauchst, um deine Kosten für die Produktion zu decken, in einer Reifeklasse hast, wo du sicher weißt, das wird reif. Schau in dieser früheren Reifeklasse dir die Sorten genau an, weil da gibt's dann auch von Sorte zu Sorte erhebliche Unterschiede. Also geh den Sicherheitsweg, probier dich aus, ja, aber denk auch dran, dass du am Ende was im Silo beziehungsweise was auf dem Anhänger in die Mühle fahren musst.
Aber das ist ja auch das Schöne eigentlich beim Mais, dass man das ja auch sogar ganz gut, auch von der praktischen Umsetzung kann man ja auch ganz gut mal Streifen legen oder auch mal mit einer anderen Sorte auf dem gleichen Schlag arbeiten, weil man, die hat die Maschine schnell leer. Man hat ja eh relativ kleine Einheiten. Also das ist alles, finde ich, mal ganz gut, ja auch ganz gut vor Ort zu handeln. Und wir haben sonst auch immer auf dem Betrieb immer verschiedene Sorten angebaut, um halt auch einfach immer mal zu gucken, was ist vielleicht so die Sorte fürs nächste Jahr oder wie entwickeln die sich. Also das ist ja genau, da nicht unbedingt alles auf eine Karte setzen.
Genau, da kann man sich, glaube ich, sehr, sehr gut ausprobieren. Und wir haben ja heute mit auch den digitalen Lösungen, die zur Verfügung stehen, mit so einem Climate Field View, wo du wirklich Versuche anlegen kannst und dann auch auswerten kannst in der Fläche mit deinen Ertragskarten, tolle Möglichkeiten, wo du auf deinem Betrieb so eine On-Farm Research, also du betreibst Forschung direkt auf deinem Betrieb betreiben kannst, finde ich cool und smart, und da können wir, denke ich, alle noch einiges auch rausziehen.
Ja, genau. Und dann ja auch so weitgehend, was natürlich auch die teilflächenspezifische Düngung für den Mais dann noch angeht oder auch mit wie viel Körnern pro Quadratmeter man legt. Das genau. Ist ja auch dann ein Thema, wo man dann ja auch nochmal innerhalb der Sorte nochmal ganz viel Flexibilität hat, um sich irgendwie auch nochmal auf schwankende Bodenverhältnisse irgendwie einzustellen.
Genau, genau.
Ja, Philipp, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für das Update draußen vom Feld. Ich denke, es ist jetzt gerade eine super spannende Zeit in der Landwirtschaft, weil so viel passiert. Und ich denke, wir haben ja einige von diesen spannenden Sachen, die gerade stattfinden, thematisiert und einige nützliche Tipps auch mit reingepackt in diese Folge.
Ich glaube auch. Und ansonsten kann man sich, glaube ich, auch bei uns auf der Homepage sehr, sehr gut informieren zum Maisanbau, zu den Herbizidstrategien, zu der Sortenwahl. Ich glaube, da stehen alle Möglichkeiten offen. Also danke dir, Thomas, nochmal für das kurze Update und das nette Gespräch.